Ich habe, oder der Abschnitt, den wir heute vor uns haben, soll von Matthäus 5, Vers 33 bis 48 gehen. Ist zwar ein ganzes Stück, aber ich habe es nochmal aufgeteilt in zwei Teile. Wir hatten letzten Sonntag von Martin schon einiges gehört. Und da geht es um ein paar Gesetze, die Gott nochmal erklärt hat. Martin hatte über Mord gesprochen, über den Ehebruch und über die Scheidung. Und meine drei Themen, die heute ich versuche möchte zu erklären, da geht es um Schwur, da geht es um Vergeltung und da geht es um meinen Nächsten oder um meinen Feind. Und ja, genau, da ging es, Martin hatte das erklärt, da ging es um die 613 Gesetze, die damals die mosaischen Gesetze waren und wo ein kleines Problem war, dass die Pharisäer da immer mehr zugedichtet hatten und zu dem oder zugedichteten Geboten, da wurde auf einmal immer mehr Bedeutung gegeben. Mehr Bedeutung sogar als Gottes Wort. Und das war das Problem, was sie hatten. Und da möchte ich die erste Stelle schon zu lesen aus Markus 7, Vers 8. Um das nochmal zu erklären und zu unterstreichen. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen trefflich, verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferungen festzuhalten. Ja, sie haben dem eigenen mehr Aufmerksamkeit geschenkt und den Gesetze Gehör geachtet, obwohl diese Gesetze, die sie dazu gedichtet hatten, eigentlich dazu dienen sollten, um diese mosaischen Gesetze zu erklären und zu unterstützen. Das vielleicht so als vorab. Bevor wir aber jetzt gleich in den Text einsteigen, möchte ich noch einen Gedanken vorlesen, wie wir vielleicht die nächsten Verse, die wir jetzt gleich haben, vor uns haben, mal sehen können, und ich glaube, dass es eher dann für uns auch mal noch motivierender ist als angreifend, dass wir da wirklich was für uns auch rausziehen und nicht nur sehen, was die Juden damals schlecht gemacht haben oder nicht so gut gemacht haben. Möchte ich noch einen Vers aus Matthäus 12, Vers 36 dazu lesen. Ja, wir haben heute ein paar Verse, weil ich gerne das Wort sprechen lassen möchte und nicht meine Worte hier zur Geltung kommen sollen, sondern ja, Gottes Wort. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Wenn wir das vor uns haben, wie viele unnütze Worte wir schon in unserem Leben, ich schon gesagt habe, und ich einmal dafür Rechenschaft ablege. Wow, da haben wir, glaube ich, ein bisschen was zu tun, aber das soll uns nicht runterziehen, sondern soll uns motivieren und uns ja danach streben lassen, dass wir doch, bevor wir reden, denken und das doch auch wirklich umsetzen, dass es ja doch zum Lobe des Herrn ist. Da möchte ich gerne den ersten Teil einmal vorlesen aus Matthäus 5, Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei dem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, lass ihn auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Soweit erstmal. Wir gehen gleich noch weiter, dann lese ich den Rest noch vor, gerne. Ja, hier geht es um den Schwur, und ich habe in meinem Leben noch keinen, musste ich noch nicht. Ich glaube, es ist eher selten, dass wir einen Schwur stellen. Samuel hat einen Schwur abgelegt bei Bundeswehr oder unter Eid, was aussagen müssen. Ich glaube, es ist höchstens vor Gericht, dass man mal sowas tun muss, unter Eid was aussagen. Früher war es aber gang und gäbe. Und früher schon im dritten Gebot heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deinem Gottes, nicht zu eitlem aussprechen. Oder im neunten Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen deinem Nächsten. Ja, und das ist die Grundlage, was hier auch gemeint ist mit dem falschen Schwören. Ich möchte noch einen Vers dazu lesen aus 3.19. Vers 12. Ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, sodass du den Namen deines Gottes entheiligst. Ich bin der Herr. Ja, die Juden liebten es zu schwören, um ja ihrem Wort mehr Kraft zu verleihen, mehr Nachdruck. Sie waren, ne, wie wir das auch hier in den nächsten Versen, Vers 34 sehen und fortlaufend, sie schworen beim Himmel, bei der Erde, bei Jerusalem und Tempel. Aber das Wichtigste war denen, dass sie nicht den Namen Gottes dabei in den Mund nahmen. Dass sie das ja einhielten, dass sie das nicht in den Mund nahmen, aber sie haben bei allem anderen haben sie geschworen. Aber das war das Wichtigste, dass sie den Namen Gottes nicht in diesem Schwur nannten. Wenn sie das nicht genannt haben, wenn sie den Namen Gottes nicht genannt haben, war das für sie in Ordnung, dass sie schwörten. Und wenn sie dann einen Schwur nicht einhielten, dann war es halt eben so. Es war jetzt nichts Schlimmes, es war keine Sünde. Es war einfach, ja, hat jetzt nicht ganz geklappt. War jetzt einfach so. Und wie ist es denn bei uns? Wir kommen da gleich noch stärker zu, aber wie ist es bei uns? Haben wir es nicht auch, dass wir einmal so reden oder mal so reden, mal ein Versprechen machen? Wie erleben wir es tagtäglich? Vielleicht auch von der Politik, dass da ein Versprechen gemacht wird. Vielleicht gehen wir auch neunten, wir versprechen was, halten es nicht ein. Vielleicht sind wir auch als Eltern unseren Kindern gegenüber, machen ein Versprechen und halten es nicht ein. Und wenn es dann irgendwie, ja, klemmt, dann ne, macht man irgendwie, ja, nur eine Notlüge oder, ach ja, ist ja jetzt nicht so und, naja. Aber wenn es dann mal ernst wird, dann sagen wir, oh ja, also Ehrenwort, wirklich. Ne, nochmal doppelt bestärken und, ja, am besten nochmal eben sagen, ja, ich schwöre, wirklich, machen wir so. Ist festgelegt, ich habe das jetzt gesagt, ich schwöre. Und, ja, in der Jugendsprache ist es ja so oder so, ne, ich schwöre, Bruder, alles gut. Machen wir so. Aber das ist einfach nur so dahergesagt. Und das ist das, was wir eben hatten mit diesem unnützen Reden. Ja, das ist ein unnützer Satz, den ich da von mir gebe, weil ich mir gar nicht dessen so bewusst bin. Und wie würde es denn laufen, wenn wir mehr diesen Gedanken haben, den ich gerade eben aus Matthäus 12 vorgelesen habe? Dass wir einmal Rechenschaft dafür ablegen, für diese unnützen Worte, die wir geben. Jetzt in der Vorbereitungszeit habe ich natürlich dann auch im Alltag mir dann immer wieder gedacht, puf, jetzt denk mal kurz nach, sprich's nicht sofort aus, das wäre dann doch wieder unnütze gewesen. Ja? Und so geht's, glaube ich, jedem von uns, dass man immer sich wieder bei solchen erwischt und unser Leben wäre klarer und es würde auf jeden Fall mehr zur Ehre des Herrn sein. Sie haben sogar beim Haupt geschworen, bei ihrem eigenen Haupt, und haben ihr Leben verpfändet. Ich glaube, denen war dann in diesen Momenten gar nicht klar, wer Leben und Tod in der Hand hat, dass es unser Gott ist. Und das haben wir nicht zu entscheiden, deswegen kann ich nicht über mein Leben entscheiden oder das schwören oder halt eben verpfänden. Und genauso ist es, wie es auch hier steht in dem Vers 36. Gott ist es, der uns ein graues Haar schenkt oder auch ein schwarzes Haar. Nur als Beispiel, wir haben keine Macht darüber. Klar können wir es färben, aber unten drunter ist es trotzdem noch grau. Ne? Also, um das zu verdeutlichen, der Herr hat die Macht und da kann ich nichts schwören, was nicht in meiner Macht steht. Da kommt mir aber trotzdem jetzt die ganze Zeit, wo wir das mit dem Schwören vor uns haben, die Frage, darf ich denn als Christ schwören? Ich bin der Meinung und verstehe das so, dass wenn wir von der Regierung, also von einem Gericht, hier das immer als Obrigkeit, aufgefordert werden, einen Schwur oder einen Eid abzulegen, dass wir das tun dürfen. Ich würde sogar sagen, dass wir das tun sollen. Und zwar nicht, weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort das sagt. Und da steht was dazu in Römer 13. Römer 13, Vers 1. Jedermann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wird. Die bestehende Obrigkeit aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Man kann es fast auch heute nicht so wirklich glauben, ne? Dass die Regierung von Gott eingesetzt ist. Aber es steht ganz klar hier in der Bibel. Auch heutzutage ist die Regierung von Gott eingesetzt. Und dann haben wir uns auch hier auf dieser Erde danach zu richten. Für uns gilt nicht nur die Bürgerrechte im Himmel, sondern für uns gelten auch hier die Gesetze und Regeln. Ich möchte noch ein Beispiel dazu anführen, dass unser Herr auch mal eine Aussage unter Eid getan hat. Als er vor dem Synedrium stand und alle falschen Anklagen auf ihn einprasselten, die die Menschen hatten, da hat der Herr nichts zugesagt. Die hat er alle auf sich einwirken lassen, auch wenn das so hart war. Da hat der Herr nichts zugesagt. Aber als der hohe Priester ihn unter Eid stellte, da hat der Herr gesprochen. Das wollen wir auch einmal kurz lesen aus Matthäus 26, Vers 63. Jesus aber schwieg, und die hohen Priester begannen und sprachen zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Vers 64 noch der Anfang. Jesus spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Das nur nochmal als kleiner Einschub, dass auch der Herr einen Eid geleistet hat. Kommen wir weiter zu Vers 37 in Matthäus 5. Da kommen wir wieder ein bisschen zu dem, was wir eben schon hatten. Wenn wir echt sind, ich möchte noch einmal den Vers lesen, worum es geht, Vers 37. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist böse. Und das ist genau das, wo die Menschen uns erkennen können. Wenn ich sage ja, ich mach das, dann weiß mein Arbeitskollege, mach das. Der hat ja gesagt dazu, dann kümmert er sich darum, dann ist das so. Und dann bin ich echt, dann brauche ich aber keine, ja, mache ich wirklich oder ich schwöre, ich mache das. Ich brauche das nicht, sondern mein Wort soll ja, soll nicht ja, ja sein oder nö, nö, sondern mein Wort soll ja sein. Und dazu möchte ich auch noch eine Stelle lesen aus Jakobus 5, Vers 12. Vor allem, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Wenn wir das nicht so handhaben mit unserem Ja und mit unserem Nein, dann ist alles andere, was man sonst zeigt, ja eher so, naja, man nimmt es eh nicht so genau mit der Wahrheit. Und das sollte doch wirklich kein Kennzeichen von uns sein, von uns Christen, die wir ja Wahrheit aussprechen und leben sollen. Dürfen sogar. Also unser Wort soll klar sein und ja, wenn ich ja sage, auch ja machen, ja tun. Dann geht es weiter in Vers 38. Ihr habt gehört, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, damals galt es noch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Seitdem uns die Gnade Christi widerfahren ist, läuft es zum Glück bei uns anders. Da wir diese Gnade erfahren haben, oder sollte es anders laufen, sollen wir mit dieser Gnade und in dieser Gnade und Liebe zu unseren Mitmenschen auch handeln und unseren Mitmenschen begegnen. Gott hatte niemals mit diesem Vers eine persönliche Rache gemeint, sondern er war es dafür gedacht, dass es ein Strafmaß, das angemessen der Tat ist. Also, wenn ich jetzt einem ein blaues Auge haue, dann kann es nicht meine Strafe sein, dass mein Auge rausgerissen wird. Nur als Beispiel genannt jetzt dazu. Aber mit den Jahren hatten die Pharisäer das sich immer mehr so ausgelegt, um ihre persönliche Rache auszuüben und zu rechtfertigen. Ja, um immer mehr ihr eigenes, ihr dazu gedichtetes mehr Gewicht zu geben. Gehen wir noch ein Stück weiter. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere an. Und dem, der mit dir vor Gericht gehe und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so gehe zwei mit ihm. Ja, inwieweit wir das in unserem Leben, dieses Prinzip umsetzen, das ist ziemlich schwer. Ihr wisst, die meisten wissen, ich hatte eine interessante Phase jetzt hinter mir, wo man schwierig war, die andere Seite hinzuhalten. Aber dann hat man doch oft auch mal den Gedanke, denke ich, jeder von uns, wenn uns Unrecht geschieht, dich sehe ich nochmal wieder, Junge. Da zahle ich dir heim. Diesen Gedanken hat jeder von uns schon mal gehabt, denke ich. Ja, selbst wenn es irgendwie unterwegs ist beim Autofahren, der drängt mich irgendwie ab oder nimmt mir die Vorfahrt, dann fahre ich davor und bremse ihn aus oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es in unserer Natur, dass wir doch irgendwie dieses Prinzip mit der Wange hinhalten gar nicht so wahrnehmen. Warum denn nicht? Ja, uns fällt uns ja schwer. Der hat ja Unrecht mir getan. Und dann soll ich mir noch mehr Unrecht zutun lassen? Das ist wirklich, da habe ich lange dran gesessen und das ging mir wirklich nah. Und jetzt kommt aber noch ein Vers dazu, der es nicht einfacher macht. Römer 12, Vers 19. Wir sind ja hier, um heute was zu lernen und mitzunehmen für unseren Alltag. Und hier ist die Lösung dafür, dass wir nicht dem anderen eins zurückgeben. Obwohl uns das, glaube ich, allen sehr schwer fällt. Also Römer 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Was ein Vers. Und das für unseren Alltag? Ich finde es wirklich schwierig. Vielleicht auch noch ein Beispiel dazu. Mich raubt einer aus, nimmt sich seine Sachen mit und will seinen Weg gehen. Dann gehe ich doch nicht hin und sage, ey, oben liegen noch 100 Euro. Hast du vergessen? Ja, aber das ist ein Beispiel, das ist hier auf der Erde. Und hier haben wir ein Gesetz, was uns schützt. Und dieser Dieb, der uns ja beraubt hat, dem gehört auch eine Strafe. So ist, wir sind Staatsbürger, das ist gesetzt. Das ist natürlich dann nochmal was anderes. Ein schlechtes Beispiel, vor allem auch. Also der Dieb muss dann auch bestraft werden. Und wir können nicht einfach sagen, das wäre Dieb, wenn wir den haben. Komm, wir lassen es gerade sein, lauf deinen Weg, alles gut, wir reden nicht drüber. Nein, das ist nicht Gesetz. Der hat eine Strafe verdient. Dementsprechend halt. Kommen wir weiter zu Vers 42. Gib dem, der dich bittet, der von dir borgen will. Also, wir als Christen sollten ja eh, finde ich persönlich, eine Grundeinstellung haben, die gerne helfen möchte, die gerne gibt. Und ich glaube, wir sind alle in der Lage, dass wir geben können, wo wir dankbar für sein sollen. Aber wir sollen aber auch nicht unser Geld einfach rauswerfen und jeden, der da ankommt, zu geben. Ein kurzes Beispiel vielleicht dazu auch, ja, aus unserem oder aus meinem Leben. Vor ein paar Jahren war ich an der Garage mit den Kindern, da kam eine Frau dazu und hat dann so, die war schon so weinerlich so aufgelöst und ach, sie hätte so Probleme mit den Behörden und sie bräuchte 20 Euro. Ich so, ja, ich habe jetzt hier gar kein Geld dabei, ne? Ja, aber sie bräuchte Geld und das wäre nur problematisch und das wäre alles so schlimm und auf den ersten Blick habe ich so gedacht, naja, ob die das wirklich braucht oder weil sie Probleme hat mit ihrem Leben an sich, dass sie da nicht klarkommt und Essen oder sonst was braucht? Oder geht es eher um andere Dinge, um Drogen oder sonst irgendwie was sie sich beschaffen will? Und wir sind dann zum Haus gegangen und dann, weiß ich noch, ich glaube, wir hatten nur 10 Euro gerade in Bar da. Die habe ich ihr dann mitgegeben. Ein paar Wochen später kam sie wieder. Ich war gar nicht da, meine Frau war zu Hause und hat sie die nächste Story erzählt. Sie wollte zu ihrer Mutter zur Beerdigung fahren, dann müsste er mit dem Zug hinfahren. Und sie brauchte irgendwie, glaube ich, 40 Euro. Ich weiß aber gar nicht mehr genau, ob ihr die 40 Euro gegeben hat. Ist auch erstmal gar nicht wichtig. Aber so kann es in unserem Leben kommen, dass Menschen auf uns zukommen und betteln. Weil sie ein Gefühl haben, denke ich, jo, der könnte doch vielleicht dir was geben. Der ist doch so ein Netten, der gibt bestimmt. Es ist nicht leicht, immer da dann recht das zu verwalten. Und eine harte oder ja knallharte Stelle aus der Bibel möchte ich einmal vorlesen zu diesem Thema. Aus 2. Thessalonicher 3. Vers 10. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Wir hörten nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge tun, treiben. Und das zu entscheiden in diesem Moment, finde ich mega schwierig. Ist das jetzt einer, der einfach nur sich Geld von mir zocken will, weil er keinen Bock hat zu arbeiten und das Hartz IV oder keine Ahnung, was er jetzt genau bekommt, nicht reicht und er Drogen braucht oder Alkohol oder keiner irgendwelchen Spaß haben will? Oder ist es wirklich eine Not, die der Mensch hat? Aber ich denke, unser Herr weiß, wie der Mensch drauf ist und was er hilft. Da können wir ruckzuck eben beten, Herr, du siehst die Situation, hilf. Ich denke, dass wir vielleicht sogar eher dazu aufgefordert werden, mal ausgenutzt zu werden, als irgendwie einem den Rücken zuzukehren. Finde ich persönlich, ist so wie ich das im Wort lese, eher mal der Fall. Okay, dann kommt die Frau halt eben nochmal. Aber vielleicht habe ich auch eine Möglichkeit, ihr was zu geben, außer Geld, und ihr einfach das Wort auch weiterzugeben. Aber die Frau ist nie wieder gekommen, als wir dann das letzte Mal, als Leni den Kontakt hatte. Ja, wie wir jetzt in den Versen gesehen haben, es kann uns verletzen, in Vers 39. Es kann uns etwas kosten, in Vers 40. Es kann uns Mühe bereiten, in Vers 41. Und es kann uns auch ja irgendwie auch verzweifeln, da wir nicht wissen, wie wir es richtig angehen sollen, in Vers 42. Aber das eine, was hilft und was wir als Maßstab nehmen sollten, sind Gottes Richtlinien. Und das vor Augen haben, tut es in Gnade. Tut es doch in Liebe, in Nächstenliebe. Gib doch einfach das, auch wenn du dir unsicher bist, wenn du es kannst, gib es ab. Aber bete dafür. Es ist nicht mehr deine Verantwortung, was du damit getan, was der damit macht. Das ist seine Verantwortung, der es genommen hat. Der es von dir genommen hat. Bete für ihn, dass er es richtig einsetzt. Das ist nicht leicht. Aber es übt uns und es bringt uns näher zum Herrn, dass wir eine engere Verbindung haben und auch diese Dinge mit ihm besprechen können. Kommen wir zum zweiten Teil des heutigen Bibelworts. Es ist hier bei mir überschrieben, Liebe zu den Feinden, liebe deinen Nächsten. Ich möchte einmal den Text vorlesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen oder verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nun euren Bruder grüßt, was tut ihr Besonderes? Mache es nicht auch die Zöllner so? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und hier sehen wir es auch wieder. Hier fängt es wieder damit an, ihr habt gehört, dass es gesagt ist. Das haben wir jetzt ganz oft gesehen. Immer an den Anfängen. Er sagt nicht, es steht geschrieben. Da immer etwas dazu gedichtet worden ist, so wie auch hier, hasse deine Feinde. Das steht da nicht. Wenn wir 3. Mose 19, Vers 18 lesen, du sollst nicht Rache üben noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Tja, wer ist denn mein Nächster? Gerade keiner, denke ich. Vielleicht ist mein Nächster auch meine Frau. Ist mein Nächster meine Familie? Ist mein Nächster die Gemeinde hier? Wer sind denn meine Nächsten? Gott hat eine ganz klare Vorstellung davon, wer die Nächsten sind. Das sind alle Menschen, die uns umgeben. Mit denen wir zusammen arbeiten, zusammen einkaufen gehen, der hinter uns in der Schlange steht. Das sind unsere Nächsten. Da gibt es keine Eingrenzung. Aber die Juden hatten das damals etwas anders richtig ausgelegt. Es ging sogar so weit, dass sie nur noch ein kleiner Kreis war, bevorrechtigte Menschen, die sie als Nächste bezeichneten. Und alle anderen Menschen, die nicht so als Nächste bezeichnet wurden, Die gehörten ja dann logischerweise zu denen, die die Feinde waren. Und das haben die auch gespürt, dass sie Hass erfahren haben. Damals die Pharisäer hatten sich da eine Stelle aus 5. Mose 7 rausgesucht, um diesen Hass zu belegen. Nur leider falsch ausgelegt. Also meine Nächsten sind alle Menschen, die mich umgeben. Ob ich in der Schule bin, egal wo. Sind die Mitmenschen, die mit mir hier leben. Liebe eure Feinde bedeutet, aus Vers 44, liebet eure Feinde. Da habe ich mir erst gedacht, ich kann ihn doch nicht lieben, meinen Feind. Also, muss ich auch nicht. Ich muss ihm keine gefühlsmäßige Liebe entgegenbringen oder eine Zuneigung meinem Feind ausdrücken, sondern hier geht es um die sittliche Liebe. Die Liebe, die einen willkommen heißt und nicht Abstoß und den Rücken zukehrt. Selbst diese sittliche Liebe ist sehr schwer. Aber die dürfen wir gemeinsam uns motivieren, das zu tun, dass wir ja Menschen willkommen heißen, die unsere Feinde sind. Und einen Vers weiter sehen wir die Liebe und die Gnade gegenüber allen Menschen. In dem Vers 45, ja, der Herr lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Da sehen wir schon die Antwort. Es gibt keinen Unterschied. Der Herr lässt es regnen über alle. Und das ist ein Maßstab der Nächstenliebe. Ein Maßstab, den wir, denke ich, nicht erreichen können. Dass wir solch einen Maßstab ansetzen können. Und die Verse 46, 47, die erklären sich eigentlich schon von selber. Klar fällt es mir leichter, wenn ich jetzt jemanden von euch irgendwie helfen kann, dass ich zu euch komme und euch helfe. Oder ich euch grüße. Das ist mir ja klar, gerne. Ich freue mich ja, euch zu sehen. Dann ist es mir ja nicht schwer. Ja. Aber jemanden zu helfen oder zu grüßen, der mich ärgert. Also fangen wir mal mit Grüßen an. Das ist ja schon mal so ein Stück weiter weg. Ne, den kann ich mal sagen, hi, grüße dich, alles gut, ich habe mein Ding getan. Aber wenn dann auch ich sehe, dass er Not hat und ich ihm helfe und der mir vielleicht vorher irgendwie übel war, schwierig, aber steht hier so. Unser Gott ist da ein vollkommenes Vorbild für wahre Feindesliebe. Diesen Maßstab können wir nie erreichen, diesen vollkommenen Maßstab Gottes. Aber dann habe ich mir so gedacht, ja, dann könnte man deinen Maßstab doch einfach ein bisschen runterbrechen. Aber das passt ja auch nicht. Ich kann ja keinen vollkommenen Gott mit einem vollkommenen Maßstab, also einem nicht vollkommenen Maßstab, das passt ja nicht zusammen. Ein vollkommener Gott, da passt nur ein vollkommener Maßstab zu und den sehen wir hier. Und jetzt zu dem letzten Vers noch zu kommen, dass wir auch vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Um das ein bisschen zu erklären oder zu verstehen, möchte ich auch ein Beispiel bringen von Abraham, wo Gott Abraham ermutigt hat, vollkommen zu wandeln. Und das finden wir in 1. Mose 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Ja, Abraham war auch kein perfekter Mensch. Abraham hatte auch seine Schwächen, wie wir Schwächen haben. Abraham war auch sündig, so wie wir. Aber der eine Unterschied war in seinem Herzen. Da hatte er einen tiefen, tiefen Wunsch, vor Gott und in dem Umgang mit Menschen untadelig, also ehrlich und fair zu sein. Und das bekommen wir nur hin, wenn wir völlige Glaubenshingabe leben. Wir können das nicht anders schaffen, so ein Leben zu leben, wenn wir nicht völlig diese Glaubenshingabe haben. Da gibt's nicht so ein Grau oder ein bisschen mache ich heute mal so oder ich mache mal ein bisschen morgen so. Entweder ich mache es ganz oder es funktioniert nicht. Und ja, ich wünsche uns einfach, dass wir diesen Wunsch, diese praktische Vollkommenheit zu erreichen, ja immer mehr in unserem Herzen ist. Ich wünsche uns, dass wir zwar jetzt sehr viel auch ja praktische Dinge, die unser Leben betreffen, die unseren Alltag, die unser Morgen vielleicht auch betreffen, dass wir unser Wort doch drüber nachdenken, wie wir es aussprechen zu unseren Mitmenschen. Dass wir an unserem Wort erkannt werden können, wenn der das sagt, dann ist er so. Da brauche ich nicht zweifeln. Der macht das dann. Aber auch unsere Tat, dass sie wissen, die Menschen daran sehen, der Christoph könnte helfen. Der hilft auch, vielleicht. Wenn er nah beim Herrn ist, dann hilft er. Ja, also das wünsche ich uns echt, dass wir das mehr, diese Worte mitnehmen und mehr in unserem Leben verwirklichen und ich besonders das echt machen muss. Und diesen einen Vers, den ich eben gesagt hatte, mit den feurigen Kohlen sammeln auf dem Haupt, das fällt mir sehr schwer. Der eine Punkt, der fällt mir immer zwar leicht, aber das liegt vielleicht auch an meiner Natur. Wenn nur noch so, als Beispiel dabei, jemand immer lauter wird mir gegenüber, werde ich leiser. Und dann merkst du es, diese feurigen Kohlen, die auf seinem Haupt sind. Und das ist, glaube ich, echt, ja, kann ich dankbar für sein, dass ich nicht dementsprechend lauter werde mit ihm, sondern leiser werde. Und diese feurigen Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Ja, ich wünsche uns echt einfach von Herzen, dass wir diesen Worte, die wir jetzt gehört haben, ja, Gottes Wort, seine Schrift gelesen haben, dass das mit uns geht in der Woche. Aber nicht nur die Woche, sondern in unserem Leben, dass wichtige Dinge sind, die uns ausmachen und die wir ja doch einfach verwirklichen sollen und dass es uns gut tut, wenn wir das tun.